Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Guten Abend zusammen. Wir sind bei den Salzburger Festspielen in einer sommerlichen Ausstellung über das süße Nichtstun. Und wir empfehlen für lange Nächte eine neue Doku-Reihe über die Geschichte der Techno-Music, der Techno-Musik in Deutschland. Im Grunde sind es drei Theaterstücke mit Musik, die der Regisseur Christoph Loy und der Dirigent Franz Welser Möst bei den Salzburger Festspielen in Angriff genommen haben. Giacomo Puccinis Triptychon Il Trittico. Geschrieben hat er die drei Einakter mitten im Ersten Weltkrieg. Christoph Loy konzentriert sich in seiner Inszenierung auf drei Frauenschicksale und er lässt die allesamt von der litauischen Sopranistin Asmik Grigorian verkörpern und singen. Ja, und Florian Fuchs war bei der heutigen Premiere im großen Festspielhaus in Salzburg. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Bieten sich die drei Frauenschicksale an für einen roten Faden durch diesen Abend?
Sie bieten sich an, weniger szenisch, sondern vielmehr, dass man die unterschiedlichsten Facetten dieser wirklich Ausnahmekünstlerin Asmik Grigorian erleben kann. Sie ist in dem ersten Stück Gianni Schicchi als Lauretta, ist sie eher so ein hübsches, junges Mädchen, das am Ende dann auch ins Leben geht mit ihrem neuen Ehemann, mit dem jungen Ehemann. Das zweite Stück, Der Mantel Il Tabarro, da ist es eine tragische Dreiecksgeschichte. Da geht es also schon an die größeren, wilderen Emotionen schon. Und die Steigerung ist dann bei Suor Angelica, wo sie eine Nonne spielt und singt, die unfreiwillig ins Kloster gekommen ist, weil sie ein uneheliches Kind geboren hat. Und es stellt sich aber dann heraus, nach 7 Jahren kommt die Nachricht, das Kind ist bereits tot und sie schwört dann ja dem Kloster ihrem Glauben vorübergehend mal ab, nimmt Gift und stirbt in einem großen, großen Schlussmonolog. Und diese unterschiedlichsten Facetten dieser Künstlerin kann man gleichsam als roten Faden begreifen. Hören wir doch mal in das Finale der Suor Angelica, in den großen Klagegesang von Grigorian hinein.
Geht ja ganz schön unter die Haut. Ist Asmik Grigorian hier wirklich die ja alles überstrahlende Figur an diesem 4 Stunden dauernden Abend in Salzburg?
Absolut. Also das ist wirklich spannend, auf diese Weise zu erleben, dass man eben auch eine Entwicklung gleichsam einer Frauenfigur, einer Sängerin erleben kann, szenisch und vokal. Wobei das normalerweise gar nicht so der Fall ist, dass man eben diese drei Stücke mit identischen Sängern besetzt. Das ist sonst auch in der übrigen Besetzung nicht der Fall. Und ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl die schon sagten, das geht auf die 4 Stunden zu mit 2 Pausen, dass man fast schon denkt, naja, machen wir noch eine Pause, könnte noch ein 4. Stück kommen, wenn diese Besetzung wegen Grigorian weiter singen würde. Aber irgendwann muss auch mal Schluss sein.
Und das Szenische, wofür steht denn der Regisseur Christoph Loy und was zeigt er hier heute Abend?
Der arbeitet ja sehr, sehr, sehr genau und für ihn ist es vor allen Dingen wichtig, dass er Sängerinnen und Sänger hat, mit denen er vertraut ist, die ihm vertrauen und dass auch eine gewisse Intuition dabei ist, dass also alles erstmal über die Personenführung, über den Ausdruck passiert, in der Stimme, aber eben auch szenisch. Ich finde, das ist perfekt gelungen. Das ist eine Inszenierung, die beginnt in einem Raum mit sehr, sehr viel Wand, einer hohen Decke, wo relativ wenig passiert zunächst und in der Mitte das Bett steht von diesem Gianni Schicchi. Muss ich kurz dazu sagen, normalerweise, wenn man das Trittico spielt, fängt man an mit dem Tabarro, mit dem Mantel, dann kommt die Suor Angelica und das lustige Stück Gianni Schicchi kommt ans Ende. Hier fängt es eben damit an. Mhm. Das ist eine Geschichte, da ist jemand gestorben und die Erben scharwenzeln nun um diesen Toten herum und es wird, einer spielt die Rolle des Toten, damit das Testament noch schnell geändert werden kann. Also das ist reine Comedy, das ist wunderbar, pointenreich, detailreich in Szene gesetzt, wo die Ellen das übrigens mal inszeniert, seine einzige Opernregie. Beim Tabarro ist es eine düstere Landschaft, ein Hafen, den wir sehen, die Landschaft vernebelt sich immer weiter, das ist auch von der Personenführung sehr sehr, sehr gut. Und bei Suor Angelica ist die Spiritualität dieses Stücks total ernst genommen. Am Schluss ist es schon so, dass die Suor Angelica in den Tod geht, aber es kommt eine Vision, es kommt nämlich ihr totes Kind zurück in einem sehr, sehr berührenden Moment. Das ist komischerweise total kindfrei und auch ohne Pathos. Und das Erstaunliche kann man jetzt schon sagen, wir haben jetzt zwei große opulente Premieren der Salzburger Festspiele, die beide sich total ernsthaft und ungebrochen mit Religiosität auseinandersetzen. Also sie sind bemerkenswert, auch gerade in diesen Kriegs- und Krisenzeiten.
Und einen anscheinend einem ganzen Wechselbad der Gefühle aussetzen.
Absolut. Also das ist natürlich schon so, dass man das alles mit durchlebt und durchleidet. Ich war zuerst ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, wenn jetzt wirklich das lustige Stück am Anfang kommt und es wird dann immer tragischer. Und ich muss sagen, Suor Angelica ist nicht mein Lieblingsstück von Puccini. Das kann sich dahin schleppen, auch weil da ist so viel Nonnengesang und das sind so viel, wo das Ganze auf der Stelle tritt. Aber hier sind so unglaublich liebevolle Details. Da gibt es die Nonnen zum Beispiel. Eine bringt dann einen Strauch Johannisbeeren und wie die Nonnen dann das untereinander aufteilen und genießen und schmatzen. Allein wie das dargestellt ist, das ist dann so ein leichter Moment in diesem eigentlich schweren Stück. Mhm. Ich finde, dass Loy im Moment einen unglaublichen Lauf hat. Natürlich auch dank Etienne Plus, der das Bühnenbild gemacht hat, und Barbara Drossin für die Kostüme. Also szenisch ist das ein absoluter Triumph, finde ich.
Mhm. Die Solistinnen und Solisten dieses Abends, die kommen aus vielen Ländern der Welt. Gesungen wird auf Italienisch. Franz Welser Möst hatte das Ganze musikalisch zusammenzuhalten am Pult der Wiener Philharmoniker. Wie war das insgesamt musikalisch?
Ganz, ganz, ganz großartig. Also man könnte eine ganze Reihe von Namen nennen. Ich würde nochmal sagen, Mischa Kiria als Janis Kiki würde ich hier erwähnen. Oder auch Roman Bordenko als Michele. Das ist dann aus dem Tabarro. Sehr, sehr, sehr viel gute Stimmen an diesem Abend, auch in den kleineren und den kleinsten Partien. Und Franz Welser Möst, finde ich, für mich ist das ein idealer Puccini-Klang. Das ist große, große, große Überwältigungsdramaturgie, großer Pomp auch. Aber eben nicht über die Maßen. Also es ist nicht so, dass man jetzt musikalisch ins extreme Triefige hineingeht, was man auch öfters hört. Ich finde, mit den Wiener Philharmonikern ist das auch inzwischen eine Partnerschaft zwischen dem Orchester und Franz Welser Möst, die sich hier wieder ausgezahlt hat. Also ich muss ehrlich sagen, es ist erstaunlich, aber jetzt haben wir zwei von drei großen Premieren in Salzburg erlebt. Beide finde ich jetzt in jederlei Hinsicht wirklich absolut gelungen.
Das ist doch erfreulich. Giacomo Puccinis Il Trittico, neu inszeniert von Christoph Loy, für die Salzburger Festspiele, übrigens in Koproduktion mit der Opéra Nationale de Paris. Jörn Florian Fuchs war unser Premierenkritiker. Besten Dank.
Gerne.
Seit heute haben alle Bundesländer Schulferien. Das ist also der Startpfiff zum Sprung ins Wasser oder auch zum süßen Nichtstun. Il dolce far niente. Die schönen Worte der Italiener, die betonen die Freuden und die Leichtigkeit des Untätigseins. Das NRW-Forum Düsseldorf macht sich dieses Motto zu eigen in der neuen Sommerausstellung The Sweetness of Doing Nothing. Gezeigt werden zeitgenössische Illustrationen von Künstlerinnen und Künstlern aus Düsseldorf und Nordrhein-Westfalen. Und Lukas Schulz ist der Ausstellungsdesigner. Hallo, guten Abend.
Guten Abend, Frau Bürger.
Sie haben ja schon mal eine Ausstellung über Freibäder gemacht. Ist der Sommer Ihre Jahreszeit?
Ja, ich glaube, so langsam ist der Sommer tatsächlich meine Jahreszeit geworden.
Meine auch. Das süße Nichtstun ist ja erstmal ein schönes Gefühl. Was für Bilder aber haben die Künstlerinnen und Künstler für dieses Gefühl gefunden? Also was entsteht bei der Vorstellung, dass wir nichts tun?
Bei den Illustrationen haben wir einige dabei, die sich tatsächlich damit beschäftigt haben, wie für die Person selber das Nichtstun aussieht. Also wir haben viele Charakter auf den Liegen, auf den Stoffbahnen. Man sieht dort sehr häufig Personen, die mit geschlossenen Augen am Pool liegen oder auf Stühlen oder am Strand ein Eis essen und das, was für uns heute wirklich so dieses Nichtstun von der Arbeit auch mal bedeutet.
Als Ausstellungsdesigner kommen Sie gleich auf die Präsentation. Sie haben gesagt, die Bilder sind auf den Liegen, auf den Klappstühlen. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, man kennt ja klassisch den Liegestuhl mit vielleicht gestreiften Muster. Wir haben eben genau auf diesen Stoff alle Illustrationen drucken lassen. Man muss sich das so vorstellen, das ist dieser wirklich sehr im Winde wehende, weiche Stoff, auf dem wir dann sehr, sehr farbige und poppige Illustrationen haben.
Und die Stühle stehen im Raum?
Die Stühle stehen nicht im Raum, die haben wir an die Wand gehangen. Passend zum Thema, das Nichtstun, haben wir das auf den Stuhl projiziert und ihn nicht direkt zum Sitzen bereitgestellt, sondern ihn an die Wand gehangen, quasi im Standby, damit der Stuhl auch mal nicht arbeiten muss und das Nichtstun genießen darf.
Und der Rahmen des Stuhls ist dann sozusagen der Bilderrahmen, ja?
Ganz genau.
Viele Illustrationen sind eben sehr poppig, knallig, bunt, voller Verweise auf die digitale Welt, ist mir aufgefallen. Also eine Welt, in der viele ja im Urlaub, im Sommer beim Nichtstun auch vielleicht Abstand nehmen wollen davon. Aber diese Motive aus der Welt des Hamsterrades, die tauchen schon noch immer wieder auf.
Ja, definitiv. Also einige haben sich auch genau damit beschäftigt, dass es ja auch oft so ist, dass der Weg zum Nichtstun ist ja auch erstmal sehr steinig. Man muss ja erstmal sehr viel arbeiten und da haben die IllustratorInnen auch sehr viel hineininterpretiert. Man sieht oft das Smartphone, was einen eigentlich davon ablenkt, vom Nichtstun. Obwohl man gerade denkt, man würde nichts tun, ist man doch irgendwie immer in der Arbeit drin und auch damit wurde sich viel beschäftigt. Also ein wenig gesellschaftskritisch sind auch manche Motive geworden.
Manche Leute können das ja gar nicht, nichts tun.
Ja, ich glaube, das funktioniert auch fast gar nicht, das Nichtstun. Oder es gelingt uns nur sehr, sehr selten. Aber ich glaube, das ist in der heutigen Zeit und vielleicht auch schon immer so gewesen.
Illustration, das ist die älteste Form der visuellen Kommunikation. Es gibt sie ja in allen möglichen Bereichen, also von Büchern über Werbung bis hin zum Gaming. In was für Bereichen arbeiten die Illustratorinnen und Illustratoren, die Sie ausgewählt haben?
Das ist super vielfältig. Da sind sowohl Leute dabei, die vielleicht auch sehr viel tätowieren und Motive für Tattoos entwickeln, aber auch für Brands arbeiten und Verpackungen gestalten und Bauanleitungen oder ja, das klassische Kinderbuch machen. Das ist wirklich sehr, sehr vielfältig.
Die Künstlerinnen arbeiten analog und digital und das klingt ganz interessant. Sie zeigen wohl deshalb zu den einzelnen Arbeiten auch die jeweiligen Arbeitswerkzeuge. Können Sie das beschreiben?
Ja, genau. Also uns war wichtig mit der Ausstellung, den Leuten zu zeigen, den BesucherInnen zu zeigen, wie vielfältig Illustration ist. Und da ist es nicht nur notwendig, verschiedene Arten von Illustrationen zu zeigen, sondern es ist auch sehr interessant zu sehen, womit wird illustriert, mit welchen Werkzeugen. Und das fängt dann eben bei einem sehr handwerklichen Stift an und hört vielleicht bei einer VR-Brille mit Controllern auf, wo der Illustrator im Raum steht und seine Illustrationen gestaltet. Aber auch Sprühdosen und Wachsstifte und alles, was man sich vorstellen kann, was man kennt, kann man irgendwo benutzen zum Illustrieren. Und da versuchen wir mit über 150 Werkzeugen eben auch das nochmal so ein wenig abzubilden.
Soll das auch so ein bisschen Lust auf den Beruf machen?
Auf jeden Fall. Es soll natürlich auch junge Leute, die vielleicht Interesse haben, Illustrator oder Illustratorin zu werden, auch ein bisschen ermutigen und dass man eben auch ein bisschen einen Einblick bekommt und sehen kann, dass beispielsweise die Werkzeuge Dinge sind, die die Leute schon seit dem Kindergarten benutzen und dass da vielleicht gar nicht so viel Hexenwerk dahinter steckt manchmal und dass es nicht immer ein aufwendiges digitales Tool sein muss, mit dem man arbeitet.
In welcher Arbeit spüren Sie denn selbst am stärksten die Sweetness of doing nothing?
Mich sprechen die Bilder am meisten an, wo ich selber auch mein Nichtstun drin erkenne, das auf dem Sofa zu Hause liegen oder im Garten liegen, das Eis genießen, das sind so Motive für mich, wo ich denke, ja, das kenne ich selber auch ganz gut. Und das war uns auch eben bei dem Thema wichtig, dass auch ich als Nicht-Illustrator und auch die BesucherInnen, die vielleicht auch keine Illustratoren sind, das Thema selber auch gut aufnehmen und sich selber Gedanken machen können, was hätten Sie auf die Liegen gezeichnet oder was verbinden Sie und erkennen Sie wieder in den Liegen, was eben für Sie das süße Nichtstun bedeutet.
Ich dachte vorhin, ich schaue mal in Ihren Museumsshop, ob es diese Bilder da als Badestrandtuch gibt. Fand ich irgendwie eine gute Idee und habe gesehen, Sie haben noch eine viel bessere, nämlich die Liegestühle werden im Rahmen einer Online-Auktion versteigert. Wie läuft das ab?
Genau, es gibt die Möglichkeit, alle Liegen persönlich bei den IllustratorInnen anzufragen, dort einen Preis anzubieten. Wir starten bei 200 Euro. Und die ganze stille Auktion läuft bis Ende der Ausstellung, bis Mitte August. Und wenn man am Ende der Höchstbietende war, dann bekommt man den Zuschlag für die Liege. Die wird dann auch nochmal handsigniert, damit man damit natürlich auch nochmal einen gewissen Gegenstand ersteigert, der vielleicht auch einen Sammlercharakter am Ende hat.
Aber das ist dann so zufällig. Ich steigere ja nicht immer weiter in Konkurrenz, ne? Sondern ich nenne einmal einen Betrag.
Genau, das ist so die Idee der stillen Auktion, dass man einmal sein Limit anbietet und mit Glück hat man dann eben den höchsten Betrag angeboten. Und ich sehe nicht, was die Konkurrenz so geboten hat.
Der Ausstellungsdesigner Lukas Schulz über die neue Schau im NRW-Forum Düsseldorf. The Sweetness of Doing Nothing, zu sehen bis zum 14. August. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Schulz.
Ich danke Ihnen, Frau Bürger.
Die staatlichen Museen zu Berlin haben mit dem Sicherheitspersonal ihrer Häuser eine schöne Ausstellungsintervention entwickelt unter dem Motto Jeden Tag im Museum. Daraus hat unsere Volontärin Fanny Buschert eine kleine Sommerreihe gemacht, in der Museumsaufsichten über ihre Lieblingswerke sprechen. Heute im Alten Museum auf der Berliner Museumsinsel.
Während die Sonne draußen den Asphalt aufheizt, ist es in den hohen Ausstellungsräumen angenehm kühl. Und die Besucherinnen und Besucher schlendern durch die Dauerausstellung Antike Welten, Griechen, Etrusker und Römer. Zwischen Kriegsstatuen, Grabstätten und kunstvoll bemalten Vasen steht Volker Schmidt in seiner Arbeitsuniform. Er ist bereits im Rentenalter und hat vor 5 Jahren mit der Arbeit als Aufsicht begonnen. Seit 2021 ist er als Oberaufsicht im Alten Museum tätig. Sein Beruf ist für ihn eine persönliche Leidenschaft.
Archäologie hat mich immer interessiert. Ich habe als Kind meine Oma sogar ins Museum geschleppt und habe jetzt nach der langen wilden Phase gesagt, noch ein bisschen was Ruhiges. Und Museum ist sowas Tolles und mein Tatendrang hat ein bisschen nachgelassen. Und wenn man dann eine kleine Aufgabe hat, diese schönen Sachen ein bisschen zu schützen und dafür noch ein paar Mark zu kriegen, ist das eigentlich eine gute Kombi.
Für Volker Schmidt ist das Museum aber auch eine Art Sehnsuchtsort.
Wir wünschen uns ja alle Fenster in den Bereich, den wir nicht kennen. Und diese Figuren oder die Reliquien oder was auch immer, das ist ja ein kleines Fenster. Wenn man sich ein bisschen drauf einlässt, kann man vielleicht mit denen sogar sprechen. Das ist toll.
Ein Kunstwerk spricht ihn ganz besonders an. Ein aus Stein gearbeiteter römischer Mädchenkopf aus dem späten 1. Jahrhundert vor Christus. Die Skulptur hat einen schmalen Hals mit angedeuteten Schultern, die Haare sind im Nacken zu einem strengen Zopf gebunden, der Blick selbstbewusst nach vorne gerichtet. Der Kopf ist in einer Glasvitrine auf einem Podest ausgestellt. Genau so hoch, dass die BesucherInnen dem Mädchen direkt in die Augen schauen. Volker Schmidt erkennt in dem jungen Gesicht eine ganz bestimmte Person.
Ich fand an dem Kopf so faszinierend, dass hier nicht irgendwas Schönes dargestellt wurde, sondern was Eigenes, glaube ich. Und das Eigenste dabei sind die Lippen, die sind sehr, sehr schön, mutwillig, die sind persönlich. Und wenn ich jetzt ein bisschen in meiner Fantasie nachschaue und stelle mir vor, die Lippen sind geschminkt und vielleicht eine Sonnenbrille und es kommt immer näher an einen Namen und der ist Sophia Loren.
Sophia Loren, die italienische Filmschauspielerin, die Ende der 1950er Jahre zum Weltstar wurde. Volker Schmidt sieht in dem Mädchenkopf eine potenzielle Vorfahrin der Schauspielerin. Damit schlägt für ihn ein jahrtausendealtes Kunstwerk eine Brücke in die Gegenwart.
Viele Köpfe sind stilisiert, schön gemacht und sagen jetzt vielleicht gar nichts über die Person direkt aus, aber andere vielleicht doch. Und dann ist es immer spannend, die Köpfe so abzugehen, die Figuren, und sich ein bisschen vorzustellen. Wenn der Kaiser wäre, wäre ich vielleicht lieber nicht um die Zeit da gewesen und bei dem schon. Und der Mädchenkopf hat mich dann, wenn man auch Zeiten hat, wo vielleicht nicht so viele Besucher sind und man sich mehr mit den Figuren beschäftigt, festgehalten.
Volker Schmidt denkt sich gerne Geschichten über die ausgestellten Objekte aus. Und manchmal trifft er auf BesucherInnen, die ihre ganz eigenen Ideen mitbringen und im besten Fall entwickeln sich fantasievolle Gespräche über das Damals und das Heute.
Jeden Tag im Museum. Aufsichten und ihre Lieblingswerke. Die vierteilige Serie von Fanny Buschert, die finden Sie auch in der DLF Audiothek.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach den erneuten Antisemitismusvorwürfen gegen die Documenta in Kassel hat sich Interims-Geschäftsführer Fahrenholz gegen einen Abbruch der Ausstellung gewandt. Er sagte im Deutschlandfunk, er habe den Eindruck, dass die Documenta für die meisten Besucher weiterhin ein positives Erlebnis sei. Eine systematische Prüfung aller verbliebenen Werke lehnte er ab. Zugleich gab der Kulturmanager Fehler zu. Unter anderem geht es um antisemitische Zeichnungen aus einer algerischen Broschüre aus den 1980er Jahren. Eine Entfernung der Zeichnung sei dennoch nicht angebracht. Man habe aber mit einer Beschwerdeführerin nicht transparent kommuniziert, räumte er ein.
Damals wurde zweierlei versäumt, wo es einfach unterlassen wurde, der Beschwerdeführerin, die durch die Ausstellung gegangen ist und die diese Dinge gesehen hat, die auf dem Laufenden zu halten, was damit geschieht. Und die natürlich einigermaßen überrascht war, als sie dann, nachdem sie jetzt vor wenigen Tagen wieder die Ausstellung besucht hat, diese Dinge wieder gesehen hat, ohne dass ihr zwischendurch erklärt worden wäre, was es damit auf sich hat. Und das Zweite ist, dass man sich eben nicht aktiv für eine Entscheidung dahingehend verständigt hat, diesen Vorgang zum Anlass zu nehmen, da etwas Erklärendes hinzuzufügen, eine, wie das dann heißt, Kontextualisierung vorzunehmen.
Alexander Fahrenholz, Interimsgeschäftsführer der Documenta. Die Affäre um mögliche Unregelmäßigkeiten beim Rundfunk Berlin-Brandenburg ist derzeit kein Fall für die Justiz. Die Berliner Staatsanwaltschaft werde nach einer Strafanzeige der brandenburgischen AfD-Fraktion keine Ermittlungen aufnehmen, sagte ein Sprecher gegenüber dem evangelischen Pressedienst. Die Anzeige der AfD-Fraktion habe sich im Wesentlichen auf Hinweise beschränkt, es gebe Presseberichterstattung zu Beraterverträgen, der Übernahme von Spesenrechnungen und gegenseitigen Gefälligkeiten beim RBB. Es sei aber nicht Aufgabe der Staatsanwaltschaft, aktiv Medien auszuwerten, ob dort möglicherweise strafbare Sachverhalte auf einer ausreichenden Tatsachengrundlage geschildert werden. Die Staatsanwaltschaft sei nur dann zur Aufnahme von Ermittlungen berechtigt, wenn zureichende, tatsächliche Ansatzpunkte für eine Straftat vorliegen, betonte der Sprecher. Das Landgericht Ingolstadt hat eine Klage gegen einen Leitfaden für gendergerechte Sprache bei der Audi AG abgewiesen. Ein Mitarbeiter der Konzernmutter VW, der mit Audi-Beschäftigten zusammenarbeiten muss, hatte den Ingolstädter Autohersteller auf Unterlassung verklagt. Er hatte sich daran gestört, dass die Audi-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kommunikation mit ihm wegen des Leitfadens Genderformen mit Unterstrich nutzen. Der Vorsitzende Richter Christoph Hellerbrand betonte, dass der VW-Mitarbeiter nicht zur aktiven Nutzung des Leitfadens verpflichtet sei, weil dieser sich nur an Audi-Beschäftigte richte. Der Kläger kündigte an, das Urteil nun mit seinen Anwälten prüfen zu wollen.
Danke, Thomas Jedecke, für die Kulturnachrichten. Beamen wir uns zurück in die Clubkultur der 80er und frühen 90er Jahre. Dimitri Hegemann fieberte nach neuer Musik, Sounds, mit denen er den legendären Tresor in Berlin zum Kochen bringen konnte.
Genau in diesem Moment knallte diese Musik aus Detroit hierher. Techno in Detroit war kein großes Ding, ne? Aber hier, wir warteten alle, wir hatten das nicht. Es gab keinen Sound of Berlin oder so. Wir hatten aber die Räume und wir hatten die Lust zu feiern.
Es hat sich alles gegenseitig befruchtet. Also Detroit hätte ohne Berlin nicht stattgefunden und Berlin hätte ohne Detroit nicht so stattgefunden, wie es stattgefunden hat. Und Frankfurt hätte ohne Berlin so nicht stattgefunden.
Protagonisten der neuen achteiligen Doku-Serie Techno House Deutschland. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt vom RBB, dem Hessischen Rundfunk, dem MDR und SWR. Vero Jägersberg hat die ersten 4 Folgen gemeinsam mit Mariska Lief entwickelt. Hallo, guten Abend, Frau Jägersberg.
Hallo, guten Abend.
Haben Sie selbst eine Techno-Vergangenheit oder ja, Gegenwart?
Beides. Also ich bin Jahrgang 81. Ich habe schon recht früh in Aachen diverse Clubs in Holland besucht, wo natürlich elektronische Musik lief. Dann ist es aber immer da gewesen, also als Jugendliche und junge Frau und anschließend ja jetzt wiedergekommen.
Also auch so ein bisschen eine Reise in die eigene Vergangenheit vermutlich, diese Arbeit an der Doku-Serie. Wie haben Sie sich da als Autorinnen dem Ganzen genähert? Also was für einen Bogen spannen Sie in der Serie?
Also wir fangen an in den 80ern, als es losging, schauen nach Frankfurt, wo man dort sehr früh schon mit der Entdeckung dieser Musik erfolgreich war, die ja eigentlich verschiedene Zuflüsse hat. Also Techno und House sind ja nicht in Deutschland entstanden, sondern haben sich herausgebildet und sind rübergeschwappt aus den USA, also dort vor allem Detroit Techno und Chicago House. Und es gab noch andere Vorläufer aus Belgien und den UK, also Industrial und Electronic Body Music. Und das sind so die verschiedenen Quellen, aus denen sich jetzt inzwischen dieser große Fluss, was man Techno nennt, speist. Und wir sind einfach, ja, den Spuren gefolgt. Also in die Clubs, die einfach legendär waren und die für die Entstehung dieses Musikgenres maßgeblich verantwortlich waren.
Na, viele gibt's ja davon gar nicht mehr.
Viele gibt es nicht und das gehört auch so ein bisschen dazu. Viele sind verschwunden, es sind aber einige neue dazugekommen, die auch ein sehr, sehr großes internationales Renommee genießen. Also das Berghain, ich glaube, kein anderer Club ist so bekannt wie das Berghain in Berlin. Viel kleiner und aber auch sehr fein und seit Jahrzehnten schon da ist das Robert Johnson in Offenbach in der Nähe von Frankfurt. Insofern, also es gibt sie noch, es gibt die Perlen und natürlich verschwinden Clubs und es gab ja auch vermehrt Clubsterben, aber es entstehen auch wieder neue.
Leute wie der gerade gehörte Tresorgründer Dimitri Hegemann, die wussten, glaube ich, schon, dass das musikgeschichtlich damals ein ganz wichtiger Moment war, als Techno aus Detroit nach Deutschland überschwappte. Aber dass seitdem in der Popmusik ja eigentlich nicht mehr viel Neues passiert ist, das war natürlich nicht abzusehen damals. War Techno jetzt im Rückblick also wirklich eine Revolution?
Ich denke, für die Leute damals ja und für uns heute kann man das auch durchaus so sagen. Es ist seither nie wieder sowas entstanden oder gefolgt, was so sonderbar neu war und frisch. Also gerade diese neuen Klänge, diese neue Musik, das war einmalig und seither ist nicht mehr sowas aufgetaucht. Ja. Also ich meine, im Gegenteil, Techno und House und elektronische Musik hat ja ganz, ganz viel jetzt Eingang gefunden in andere Musikgenres, also sei es Schlager oder das ist ja schon ziemlich beatlastig geworden. Also es ist in den Mainstream reingegangen, hat aber auch gleichzeitig seine Nischen gefunden. Mhm. Also es haben sich ganz viele neue Subgenres gebildet, die diese Musik ja auch dann so erfolgreich und vielfältig machen.
Zunächst haben ja vor allem Männer die Techno-Szene dominiert. Haben Frauen später da noch andere Nuancen reingebracht und eben vielleicht auch das Publikum noch erweitert?
Ich glaube, in der Anfangszeit war das gar nicht so ein großes Thema, anders zu sein als Frau oder andere Nuancen reinzubringen. Ich glaube, die Frauen, die sich am Anfang dafür interessiert haben, haben einfach ihr Ding gemacht und wollten gar nicht so mit ihrer Weiblichkeit auffallen. Also das sagen uns zumindest Monika Kruse oder Anja Schneider oder Julietta aus München, die versucht haben, einfach mit ihren Skills zu überzeugen und sich auch in dieser Community irgendwie so als DJ zu behaupten, ohne die Weiblichkeit jetzt noch in den Vordergrund zu stellen. Das ist heute natürlich anders. Also heute gibt es sehr viele weibliche Female DJs, Artists, die auch durchaus ganz bewusst mit ihrer Weiblichkeit und mit weiblichen Nuancen irgendwie in dem ganzen Business mitmischen. Mhm. Und das mit ganz viel Selbstbewusstsein.
Das war ja wohl eine sehr aufwendige Produktion, diese achteilige Doku-Serie. War das schwer, die legendären DJ-Größen vor die Kamera zu bekommen? Mussten Sie manchen da richtig hinterherrennen oder wie war das?
Durchaus. Also wir haben auch sehr viel gebaggert. Manchmal hatten wir Glück und es ging ganz schnell, aber bei manchen Namen war das durchaus Überzeugungsarbeit über mehrere Wochen und Monate hinweg. Aber es hat geklappt.
Auf wen sind Sie stolz?
Also wir sind natürlich sehr stolz, auch Monika Kruse und Sven Veth bekommen zu haben, die ja so die wirklich Pioniere auch der ersten Zeit sind und einfach auch so viel unterwegs sind, dass es gar nicht mal böser Wille ist, dann nicht mitzumachen oder so, sondern einfach diese Menschen nach Deutschland zu bekommen. Und man muss eins bedenken, wir haben gestartet, da war ja in Deutschland alles zu. Also der Drehzeitraum, das ging ab Februar los diesen Jahres. Und wir sind dann in die Schweiz den DJs nachgereist, weil da erst die Clubs langsam angefangen haben zu öffnen, während in Deutschland wir noch weit vorm Freedom Day waren sozusagen. Ja.
Mit der Techno-Parade Rave the Planet wurde in Berlin gerade die legendäre Love Parade wieder belebt. Auch die 90er Jahre Mode ist wieder hip. Gibt es aktuell so eine Art Techno-Revival oder war Techno einfach nie weg?
Ich würde sagen, es war nie weg, aber es gibt auch durchaus so ein Revival. Also, dass man sich jetzt wieder auf die 90er Jahre besinnt, das ist durchaus zu bemerken. Also sowohl was den Stil und die Klamotten anbetrifft, was wiederkommt und in Berlin so auf der Straße zu sehen ist, als auch im musikalischen Sinne. Es gab ja mal eine Zeit, da war es eher minimal und eher Deep House, also vielleicht auch etwas langsamer. Und inzwischen muss man einfach feststellen, die Produktionen werden schneller, die Anzahl der Beats nimmt zu. Also man ist bei 150 inzwischen und es ist einfach schneller und härter geworden und das suchen die Leute. Und das beobachten auch die Akteurinnen in der Szene, DJs, die sagen einfach, ja, innerhalb der letzten 2 Jahre ist da so viel einfach an Energie aufgestaut, die muss jetzt raus und die findet diesen Weg einfach nur über diese schnellen, harten Beats.
Nach der Feierabend-Covid-Zeit, also ein Sommer mit dem besonderen Drang zum exzessiven Tanzen. Welches Publikum peilen Sie denn mit Ihren Filmen an? Eher jetzt die ganz Jungen, die in den 80ern noch nicht dabei waren, sich aber vielleicht heute für Techno interessieren, oder eher die Älteren, die nochmal in Erinnerungen schwelgen wollen?
Ich glaube, wir möchten beide Gruppen und alle anderen auch irgendwie erreichen. Natürlich sind viele Archivaufnahmen, die wir da drin haben, gerade von den Anfängen, ich denke, Perlen für Liebhaber, die damals geraved haben und die sich sozusagen in ihrer Nostalgie etwas schwelgen dürfen in alten Erinnerungen. Aber es ist auch was für junge Zielgruppen und Menschen, die das noch nicht alterswegen mitkriegen durften, was das damals für eine Aufbruchsstimmung war. Ich glaube, das ist für alle interessant, die Geschichte einfach so nachzuspüren, welche Entwicklung das genommen hat. Und so ist es auch für die Älteren vielleicht, die es damals mitbekommen haben, interessant zu sehen, wie es einfach heute stattfindet, was daraus geworden ist.
Haben Sie für diesen Sommer schon das nächste Techno-Konzert oder den nächsten Club im Auge, wo Sie unbedingt hinwollen?
Also wir werden heute Abend erstmal feiern im Robert Johnson. Da findet sozusagen die Premiere statt und das ist auch immer ein Club, wo wir immer wieder gerne hinkommen, einfach auch durch die Nähe bedingt. Aber ganz groß auf der Liste stehen noch einige Clubs, die wir bei unseren Drehreisen besucht haben, wo einfach noch nichts stattfand und wir haben uns geschworen, zurückzukommen, wenn Betrieb ist und da nochmal zu feiern und das zu erleben.
Robert Johnson, der Club in Offenbach. Heute Nacht also zum Feiern dabei ist Vero Jägersberg. Sie hat an den ersten 4 Folgen einer 8-teiligen Doku-Reihe mitgearbeitet, die ab heute komplett in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Techno House Deutschland. Am Sonntag ist sie dann in einer langen Nacht ab 23.40 Uhr auch im ersten zu sehen. Und in den Folgen 5 und 6, an denen sie nicht mehr beteiligt war, da geht es dann auch um die Clubkultur in Ostdeutschland bis weit hinein in die Provinz. Frau Jägersberg, danke fürs Gespräch und viel Spaß heute Nacht.
Vielen Dank.
Der Mainzer Johannes Gutenberg hat um das Jahr 1450 den europäischen Buchdruck mit beweglichen Bleilettern erfunden, klassischer Schulstoff. Die Gutenberg-Bibel ist das Paradebeispiel frühester Druckkunst. Aber vor allem hat der Übergang von der Handschrift zur Drucktechnik den Wissenstransfer revolutioniert. Das Mainzer Gutenberg-Museum beschäftigt sich mit beiden Aspekten, mit der Kunst und der Technologie. Allerdings wird seit Jahren bemängelt, dass das Weltmuseum der Druckkunst internationalen Ansprüchen in keiner Weise mehr gerecht wird. Deshalb soll es einen Neubau geben. Das derzeitige Publikum ist gar nicht so unzufrieden, aber es sollen natürlich auch neue Besucherschichten erschlossen werden.
Gutenberg ist sehr berühmt. Die Druckpresse hat die Gesellschaft revolutioniert.
Durchschnittlich 150.000 Besucher jährlich wollen die berühmte Erfindung im Mainzer Weltmuseum der Druckkunst erklärt und am Modell vorgeführt bekommen. Doch der Höhepunkt für die meisten, auch für Dwayne Newsma und seine Verwandten aus den USA und Kanada, sind die beiden prächtig verzierten Gutenberg-Bibeln im engen, abgedunkelten Tresorraum des Museums. Die Bibeln aus der Zeit nach 1450 gelten als das Allerheiligste. Präsentiert werden sie neben Grafiken, Handschriften, Druckpressen und Setzmaschinen in einem 60 Jahre alten Museumsbau. 1962 wurde das nüchterne Gebäude des Architekten Rainer Schell als funktional und überschaubar gelobt. Heute finden Mainzer Kommunalpolitiker es reizlos und überholt. Innen schluckt grauer Teppichboden das spärliche Licht, die Waschbetonsäulen wirken aus der Zeit gefallen, die Vitrinen dazwischen angestaubt. Von oben drückt die niedrige Decke aus Kiefernholz. Doch den mehrheitlich älteren Besuchern gefällt es. Stimmen aus den Niederlanden und der Pfalz.
Für mich ist das richtig so. Natürlich kann man das mehr Spektakel machen und für die jungen Leute noch etwas mehr, aber uns reicht es.
Zu dem Ambiente hier mit den Büchern passt es doch. Den Bibeln finde ich ganz gut. Ich liebe Museen. Wir waren eigentlich schon überall in Europa in Museen. Also mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass es als etwas überholt. Also würde ich es nicht bezeichnen.
Einzig eine junge Frau findet die Räume zu vollgestopft und die Dauerausstellung altbacken. Jüngeres Publikum sei so nicht zu gewinnen. Vor 2 Jahren kam eine Expertenkommission zu einem ähnlichen Ergebnis. Um den vorgeschriebenen Brandschutz zu gewährleisten, empfahl sie, gleich den ganzen Bau von Rainer Schell abzureißen. Künftig soll sich das Gutenberg-Museum zur Stadt hin öffnen, sagt der neue Direktor Ulf Sölter.
Der Neubau wird ja genau an dieser Stelle, wo der alte, der sogenannte Schellbau stand und noch steht natürlich, errichtet werden.
Sölters Vorgängerin Annette Ludwig hätte das Gutenberg-Museum gern durch einen 20 Meter hohen Bibelturm mit Bronzehaut aufgewertet. Doch 2018 scheiterte diese Idee an einem Bürgerentscheid. Auch weil Mainz kein Geld hatte. Ludwig verließ die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz und wechselte zur Klassikstiftung nach Weimar. Einen Museumsneubau kann sich Mainz erst jetzt leisten. Die Gewerbesteuermillionen des Impfstoffherstellers BioNTech haben aus der armen Stadt eine reiche gemacht. Zumindest solange BioNTech üppige Gewinne abwirft, bleiben die Steuereinnahmen hoch. Die Kultur profitiert davon. Für den Bestand des Gutenberg-Museums heißt das jetzt, in der Übergangszeit von Abriss und Neukonstruktion brauchen Frühdrucker, Handschriften und Pressen einen Ausweichstandort. Auf den neuen Direktor Ulf Sölter warten schwierige Aufgaben.
In 1,5 Jahren, also Ende 2023, werden wir hier das Gutenberg-Museum, so wie man es bislang kannte, räumen müssen. Das Museum muss komplett leergeräumt sein und nur ein ganz kleiner Teil wird dann in dem Interim präsentiert. Die Räume im Reich-Clara-Kloster werden gerade baulich ertüchtigt, so dass wir da eine ganz neu gedachte Präsentation auch unseren Besucherinnen und Besuchern zugänglich machen können.
Nach dem Umzug dorthin werden die Ausstellungsflächen im Neubau geplant. Ziel ist, dem Anspruch eines Weltmuseums der Druckkunst endlich gerecht zu werden und Gutenbergs Rolle für die Allgemeinbildung zu erhellen.
Die Gutenbergsche Erfindung hat letztlich auf lange Sicht dann auch den Aufbau von Enzyklopädien, Nachschlagewerken ermöglicht. Was stellen wir dem gegenüber? Wikipedia zum Beispiel. So hat sich durch diese Medienrevolution, die digitale Medienrevolution, ja unsere Welt auch verändert. Heute gelingt der Wissenstransfer, natürlich nicht ausschließlich, aber auch schnell erreichbar über das Internet.
Diese Brücke vom frühen Buchdruck in die digitalisierte Medienwelt soll eine erneuerte Präsentation schlagen, glaubt Sölter. Druckkunst und Technologie will der promovierte Kunsthistoriker aber als Schwerpunkte erhalten. Außerdem die Biografie des Erfinders. Mehr Selbsterklärendes, mehr Erlebnis und mehr Inszenierung, das könnte das Gutenberg-Museum im Neubau künftig bieten.
Im Oktober wird der Siegerentwurf des Architektenbewerbs für den Neubau dann erstmal gekürt. Anke Petermann berichtete aus Mainz über das alte und neue Gutenberg-Museum. Und jetzt schaut Arno Ozesek in die gedruckten Feuilletons vom Samstag, dem 30. Juli.
Nach Spielen voller Esprit, Dynamik und Willenskraft stehen die deutschen Fußballerinnen am Sonntag im EM-Finale von Wembley. Was Paul Ingender in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zum Anlass nimmt, mit großem Missionseifer die Performance der Frauen als Offenbarung für verstockte Männer zu feiern. In diesen Tagen merken Männer sich Namen wie Froms, Magul, Bühl, Däberitz und Oberdorf. Ihnen steht der Mund offen bei einem Sprint von Jule Brandt. Alexandra Popps Tore gegen Frankreich waren von einer Qualität, auf die auch Lewandowski und Benzema stolz gewesen wären. Es ist der gigantischen Leistung dieses Teams zu verdanken, dass sich das Bewusstsein davon, was Frauenfußball sein kann, sichtbar zum Richtigen verschiebt. Schweini war einmal, jetzt ist Poppy dran. Weshalb man die Wahnsinnswochen dieses EM-Turniers auch als kollektive Seeschule verstehen könnte. Schluss mit dem Gelaber und den bequemen Vorurteilen darüber, was Frauen angeblich können oder nicht. Wir meinen, es gab schon einige Turniere, die eben dazu Anlass geboten hätten. Und nicht umsonst erwähnt Paul Ingendey den Hobby-Torhüter Wladimir Nabokov, dem bereits seinerzeit die sehr passabel fußballernden Mädchen in den USA aufgefallen waren. Wo wir gerade Frauen feiern. Laut dem Berliner Tagesspiegel behauptet sich Beyoncé mit ihrem neuen Album Renaissance auf dem Popthron. In typisch popkritikerhafter Apotheosesüchtigkeit bemerkt Andreas Busche, in den Jahren seit dem Album Lemonade sei die Frage, ob sich Beyoncé endgültig von uns Irdischen in höhere Sphären verabschiedet habe, gar nicht abwegig gewesen. Erdverbundener Busches Urteil über Renaissance. Vielleicht kein Meisterwerk für die Ewigkeit, sei es aber allemal in den Kanon der modernen Popmusik aufzunehmen. In der Süddeutschen Zeitung verleiht Joachim Henschel Beyoncé den ungeschützten Titel »Größter weiblicher Popstar«, tituliert Renaissance als Tanzplatte, schwadroniert wiederum popkritikerhaft, eine Party bei Beyoncé müsse mindestens die größte Party der jüngeren Weltgeschichte sein und erwartet von einer solchen Sause, dass die Schokoladenbrunnen hier rauschen wie die Niagara-Fälle, die Beats aus schwitzendem Platin gehauen sind und die Lichter heller strahlen als UFO-Landescheinwerfer. Für uns klingt das so, als hätte der SZ-Autor Henschel William Stuart Burroughs finsteren Sound aus Naked Lunch ins frohsinnig Helle übertragen. Apropos finster. Er liebte das Böse, feierte schwarze Messen und sinistre Sexorgien, titelt die Neue Zürcher Zeitung und meint den britischen Okkultisten und Schriftsteller Aleister Crowley, der sich selbst das große Tier 666 nannte, eine Chiffre für den Antichristen aus der Johannesoffenbarung. Wenn Sie also in menschliche Abgründe schauen wollen, lesen Sie in der NZZ das Crowley-Porträt des Schriftstellers Norbert Hummel. In der Tageszeitung bespricht Julia Hubernagel das Arbeitstagebuch, das der Auschwitz-Überlebende Imre Kertész bei der Verfertigung seines Roman eines Schicksallosen geführt hat. Kertész hielt an der Überzeugung fest, dass die Verfolgung der Juden, das Auschwitz, lediglich eine historische Tatsache, aber nicht das Ergebnis einer zwangsläufigen Entwicklung gewesen sei, betont Hubernagel und zitiert die Nachlassbetreuerin Katalin Madaschi-Laube. Kertész habe sich nicht dem Narrativ angeschlossen, das Schicksal der Juden sei es, auf ewig verfolgt zu werden. Wie es um den Antisemitismus als verfestigtes postkoloniales Narrativ bestellt ist, erklärt in selbiger Taz der Künstler Ibrahim Karaishi. Antisemitismus werde als nicht so schlimm wie Rassismus betrachtet, weil die Juden als die Unterdrücker der Araber gelten, nicht etwa die arabischen Diktatoren. Die Juden gelten als schlau und sitzen an den Schaltstellen der Macht, von Soros bis Zuckerberg. Sie wagen es immer noch, Wirbel um etwas zu machen, das historisch möglicherweise stattgefunden hat, vielleicht aber auch nicht, der Holocaust. All das habe ich schon so oft mit eigenen Ohren gehört, dass es mich nicht mehr erstaunt. Ibrahim Karaishi in der Taz. Das war's. Falls Sie nicht wissen, worüber Sie am Wochenende nachdenken sollen, denken Sie vielleicht mal über die SZ-Überschrift nach: Kein Sex ist auch keine Lösung.
Arno Ozesek mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.